Wir fahren weiter in 1. Mose 12. Wir sind ja stehen geblieben in Vers 7, wo Gott eben nicht nur in seiner Herrlichkeit Abraham erschien, sondern ihm eine ganz kurze, aber eben die 7 Punkte in 1. Mose 12, 1 bis 3 ergänzende Verheißung gegeben hat. Lies du nochmals Christian 12, Vers 7.
Und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar.
Also, Gott sagt ausgerechnet an dem Ort, der heute Nablus heißt. Einer der größten Palästinenserstädte im Westjordanland. Und die UNO ist der Meinung, Israel hat im Westjordanland nichts zu suchen. Alle Siedlungen, die dort nach 1967 gebaut worden waren, die nach dem Sechstagekrieg, die sollten evakuiert werden. Und ausgerechnet dort in Nablus, und wir wissen ganz genau, wo der Ort ist, von dem Altar. Der ist archäologisch schön aufgegraben. Wenn man zum Beispiel vom Berg Garizim runterschaut auf Nablus, eine Stadt, die immer mehr gewachsen und gewachsen und gewachsen ist, gibt es da einen ausgesparten Bereich, der im 20. Jahrhundert archäologisch ausgegraben wurde. Und genau dieser Ort, ich werde das später dann noch mehr begründen, wurde entdeckt. Man sieht dort nämlich den Stein von Josua aus Josua 24, den Josua viel später in der biblischen Geschichte genau dort, wo Abraham seinen Altar gebaut hatte, aufgerichtet hatte. Und da sagt Gott: Deine Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Damit ist ja die Frage, wem gehört das Land, geklärt. Aber man sieht, die UNO steht in Opposition zu dem Wort Gottes. Und natürlich ist die UNO eine mächtige Organisation. Aber eine mächtige Organisation, die sich gegen Gott und seinen Plan stellt, das ist für sie gefährlich. Das geht gar nicht. Aber ausgerechnet sagt das Wort Gottes in einer Geschichte, die vor 4000 Jahren stattfand, lange bevor die UNO geboren wurde. Ich war am Ende des Zweiten Weltkrieges. Man wollte den Völkerbund abschaffen. Der wurde ja errichtet nach dem Ersten Weltkrieg, um zu verhindern, dass je wieder ein solches Phänomen, was noch nie stattgefunden hatte in der Weltgeschichte, ein Weltkrieg, es war ja der Erste Weltkrieg, ein Krieg, bei dem alle 5 Kontinente beteiligt waren. Da wurde der Völkerbund gegründet, um zu verhindern, dass je wieder ein Weltkrieg stattfinden würde. Und ein paar Jahre später wiederholt sich das. Und noch schlimmer. Nicht allein 18 Millionen Tote, sondern 70 Millionen Tote. Da hat man die UNO gegründet als bessere Organisation. Und wir wissen, was die Geschichte der UNO ist bis heute. Und das menschliche Versagen auf Schritt und Tritt. Ja, keine Nation wurde von der UNO so oft verurteilt wie Israel. Alle Nationen, die eigentlich Terrorarmeen haben, wie Iran, Syrien, Libyen und so weiter, Nordkorea, niemand wurde so oft verurteilt wie mit Abstand Israel. Was ist das für eine Organisation? Hat die sich damit auseinandergesetzt, wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Aber eben, genau da sagt Gott, dieses Land gehört Israel. Nur, jetzt könnte natürlich jemand sagen, ja, Abraham wurde das verheißen. Aber Abraham ist ja nicht nur der Vater von Isaak, über den dann über Jakob und die 12 Söhne Israel abstammt, sondern er war ja auch der Vater von Ismael, dem Vater der arabischen Stämme, die sich später in der saudischen Halbinsel angesiedelt haben, aus denen dann Muhammad gekommen ist. Und daraus ist der Islam entstanden. Ja, die Verheißung an an Abraham, die könnte man ja auch auf Ismael beziehen. Und überhaupt, Jakob war dann der Sohn von Isaak, aber auch Esau. Und von Esau stammen die Edomiter ab, die sich später in der Geschichte in Südjordanien auf dem roten Felsplateau südlich vom Toten Meer angesiedelt haben. Und ja, was kann man dazu sagen? Dann ist ja die ganze Argumentation, die ich jetzt vorhin so vorgetragen habe, ist eigentlich vom Tisch. In 1. Mose 22, bei der Darbringung von Isaak, wird die Verheißung wiederholt. Ja, aber da sagt er nicht, ich werde dir das Land geben. Der Segen, ja, der Segen. Und zwar in Bezug auf, im Zusammenhang mit Isaak. Ja, aber der Punkt ist eben, wir müssen ganz eindeutig sein. Das ist zu wenig scharf. Es braucht noch mehr Schärfe. Ja, und zwar, aber wie kann man das belegen, dass es Sarah sein muss? Nun, 1. Mose 17. 1. Mose 17, da finden wir den Beschneidungsbund mit Abraham. Und dort macht Gott klar, dass in Isaak soll ihm ein Same genannt werden. Also, da lesen wir 1. Mose 17, Vers 18.
Und Abraham sagte zu Gott, möchte doch Ismael vor dir leben? Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm.
Ha. Jetzt wird hier klar gemacht, Ismael war schon geboren. Und Abraham möchte eigentlich, dass diese Segensverheißung Gottes über Ismael laufen würde. Und Gott sagt nein. Isaak. Und Gott sagt, Ismael werde ich auch segnen. Es gibt einen Segen auch für die arabischen Stämme. Wunderbar. Aber dieser Bund mit Abraham, der läuft über Isaak. Und damit eben über mit Israel. Und auch später im Zusammenhang mit Jakob und Esau, dort wird auch gesagt, dass diese Segenslinie über Jakob geht und nicht über Esau. Und diese Landverheißung geht über Jakob und nicht Esau. Und somit ist es biblisch ganz klar belegt, die Landverheißung in 1. Mose 12 bezieht sich auf Israel und nicht auf andere Nationen. Dieses Land, wo sich Nablus sicher befindet, ist das Land für die israelitische Nachkommenschaft von Abraham. Und Abraham ist dankbar. Er baut dort seinen ersten Altar. Vers 7b. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Im Leben von Abraham gibt es noch weitere Altäre. Wie viele? Wie? Ja, aber insgesamt meine ich. Ich habe mal ein Video gemacht über die vier Altäre im Leben Abrahams. Also ich weiß nicht Bescheid. Ja, es gibt vier Altäre. Und übrigens alle befanden sich in dem Gebiet, das man heute nennt, das illegal besetzte, von Israel besetzte Westjordanland. Alle vier Altäre. Ja, aber wir werden das nach und nach dann anschauen, die verschiedenen Altäre. Übrigens, im Leben von Isaak gibt es vier Brunnen, die er gegraben hat, die eine besondere Rolle spielen. Und im Leben von Jakob gibt es vier Steine, die an ganz wichtigen Stationen in seinem Leben eine Rolle spielen. Also die vier Altäre, die vier Brunnen und die vier Steine im Leben der Patriarchen. Und wir wollen ja auf den Spuren der Patriarchen gehen, werden das nach und nach sehen, bei Abraham, Isaak und dann Jakob. Also der erste Altar in Sichem. Als Dank für die Verheißung, Gott gibt dieses Land, das später von der ganzen Welt Israel abgesprochen werden sollte, als Geschenk, als Zusage. Dann Vers 8, liest du nochmals, Christian.
Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an.
Ja, jetzt haben wir schon den zweiten Altar. Das ging aber ruckzuck, zack, zack. Aber gut, bis wir den vierten Altar dann noch finden werden, da müssen wir doch bis Kapitel 22 gehen. Nämlich der Altar der Darbringung Isaaks in dem Land Moria, in Jerusalem, in Ost-Jerusalem. Ja, also hier geht Abraham weiter durch dieses versprochene Land und der Heilige Geist sagt durch Mose genau, wo er dann hinging. Östlich von Bethel, westlich von Ai. Und dort baut er nochmals einen Altar, um Gott zu danken. Dieses Land gehört ihm. Wenn man von Jerusalem auf der Straße Nummer 60 nach Norden fährt, das ist eine Straße, die von der Armee gesichert ist. Und dann kommt man, man muss nicht weit fahren, eben nach Bethel. Links ab. Und dann muss man einfach aufpassen, dass man nicht in das arabische Bethel mit dem Auto reinfährt, weil dort gibt es eine rote Tafel. Die ist bekannt jetzt. Aber dann gibt es eben eine Siedlung, Bethel, eine jüdische Siedlung, und dort kein Problem. Da kann man reinfahren und ist sich seines Lebens sicher. Auch als Araber. Ich meine, das wäre auch mal ein Thema in den Medien, dass es da eben Städte gibt mit roten Tafeln und da sind Juden und Israelis ihres Lebens nicht sicher. Und Touristen auch nicht, wenn sie mit dem Mietauto reinfahren, weil die könnten als Israelis verwechselt werden. Aber Araber, die finden keine solche Tafel bei den jüdischen Siedlungen, dass sie da nicht hineinfahren dürften. Eine Kontrolle kann es geben, natürlich, aber die müssen nichts befürchten, wenn sie so ohne anzugreifen und friedlich kommen. Ja, aber hier ist also Abraham und was bedeutet Bethel? Haus Gottes. Bet, Haus, El, Gott, Gott der Starke. Und was bedeutet Ai? Ai, mit ein Kehllaut da unten. Das ist Steinhaufe, Ruine. Und dazwischen baut er seinen Altar. Ich war, damals hieß dieser Ort noch nicht Bethel, sondern Luz. Das ist ein Vorwegnahme. Mose schreibt das hier schon hin. Aber später in Kapitel 28, da beschreibt er ja, wie Jakob aus seinen familiären Problemen floh, um ins Ausland zu gehen. Und in Luz hat er übernachtet und Gott ist ihm dort in einer Traumvision erschienen und hat ihm gesagt, ich werde mit dir gehen und ich werde dich auch wieder zurückbringen in Gnade. Und diesen Ort hat dann Jakob, weil Gott ihm dort eben so nahe gekommen ist, hat er genannt Bethel, Haus Gottes. Ich war, Gott ist ja allgegenwärtig. Und trotzdem lesen wir, dass Gott im Tempel in Jerusalem wohnte. Oder früher schon nach dem Auszug aus Ägypten, dass Gott in der Stiftshütte wohnte. Wie geht das? Wie kann Gott wohnen auf ein paar Quadratmetern? Er, der ja der immanente und der transzendente Gott ist. Immanent bedeutet, überall im Diesseits ist er da. Jeremia 23, Gott sagt, den Himmel und die Erde erfülle ich. Wir können zu den entferntesten Galaxien gehen, die von dem Webb-Teleskop gesehen worden sind. Gott ist auch dort. Wir können ihm nicht entfliehen. Ich war, David sagt im Psalm 139, wenn ich über das Meer ginge und mich am äußersten Ende niederlassen würde, ja, von Israel rüber, Mittelmeer, dann bei Gibraltar, weiter, nach Amerika. Ja, und dort an der Ostküste von Amerika, auch dort würdest du mich leiten. Aber wir können noch weiter gehen. Bis in die entferntesten Teile des Universums, Gott ist da. Und er ist auch im Jenseits. Jesaja 57, ich wohne im Heiligtum. Das ist das himmlische Heiligtum gemeint, in der Höhe, sagt Gott. Also Gott ist auch im Jenseits, jenseits dieser wahrnehmbaren Schöpfung. Das bedeutet der transzendente Gott, jenseits, immanent, überall hier drin. Und wie kann die Bibel sagen, Gott wohnt da, Gott wohnt dort? Wohnen bedeutet, dass Gott an diesem Ort sich auf eine besondere Weise mitteilt. Darum, wenn der Herr Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen, Matthäus 18, 20, da bin ich in ihrer Mitte. Ja, aber er ist ja überall. Ja, natürlich ist er überall. Aber da, wo zwei und drei sich als Gemeinde wirklich auf den Herrn Jesus hin versammeln, und er hat alle Autorität, nicht die Menschen und ihre Statuten, er, dann wird der Herr sich da auf eine besondere Weise durch sein Wort mitteilen und offenbaren. Und so bedeutet das in Bethel, Haus Gottes, Gott war da und hat sich in Gnade gegenüber Jakob in besonderer Weise offenbart. Nun, heute, wer ist das Haus Gottes? Die Gemeinde. Wo steht das? Wir glauben nur, wenn es schriftlich ist. Epheser 2 am Ende. Schlagen wir doch auf. Liest du, Christian, ab Vers 19 bis 22.
Kapitel 1.
Kapitel 2.
2.
19.
So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist.
Diese Stelle macht klar, dass alle Gläubigen in der heutigen Zeit, seit Pfingsten bis zur Entrückung, sie bilden zusammen das Haus Gottes. Also da, wo Gott zu Hause ist. Und das bedeutet, in der Gemeinde offenbart sich Gott auf eine besondere Weise. Und es ist so, jede örtliche Gemeinde ist gewissermaßen der örtliche Ausdruck von dieser weltweiten Gemeinde. Aber wenn man so die Kirchengeschichte anschaut und das Versagen des Menschen sieht in seinem Zeugnis. Und das bis heute, wenn man denkt auch an die ganze Zerspaltung von Konfessionen und unzähligen Kirchen mit unterschiedlicher Lehre, und da kommt es einem vor wie eine Ruine. Nicht wahr? Man sich versetzen in zum Beispiel in Muslime, die sind gleich im Nahen Osten aufgewachsen und dann sind sie nach Europa gekommen und sie sind konfrontiert mit der Christenheit und sie sollen sich da zurechtfinden. mit Kirchen, da gibt es Statuen und Bilder, die Leute verehren, und dann gibt es da eine Kirche, zwar ohne Bilder, aber da wird alle Unmoral zugelassen. Der Pfarrer kann unverheiratet mit einer Frau zusammenleben, kein Problem. Fragen Sie, was ist das? Und dann sehen Sie auch bibeltreue Gemeinden, evangelikale Gemeinden, aber so zerspalten und in der Lehre ein Durcheinander, das kommt Ihnen vor wie eine Ruine. Und Abraham wohnt hier im Zelt zwischen Bethel und Ai. Man könnte sagen, im Spannungsfeld zwischen Haus Gottes und Ruine. Das ist genau unsere Stellung heute. Wir leben in diesem Spannungsfeld. Die Christenheit wirkt wie eine Ruine. Und andererseits wissen wir, es gibt einen biblischen Plan für Gemeinde. Auch heute. Das hat nie aufgehört. Wie können wir an einem Ort Haus Gottes darstellen? Und da sind wir eben in diesem Spannungsfeld. Und auch da sehen wir, Abraham baut einen Altar und ruft den Namen des Herrn an. Und sehr schön, dieser Ausdruck, den Namen des Herrn anrufen, wird im Neuen Testament gebraucht als Kennzeichen für eine örtliche Gemeinde. Kommt jemand gerade, welche Stelle ich wohl meinen könnte? Ja. Ja, genau. Nathanael, super. 1. Korinther 1, Vers 2. Ja, das ist besser als KI. Mit KI wäre das nicht gekommen. Aber er hat sofort kombiniert. 1, Vers 2. Und ich wusste auch gleich bei dem Wort Heilige, ja, er hat die Stelle. 1. Korinther 1, Vers 2.
An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Ihres und unseres Herrn.
Danke. Der 1. Korintherbrief richtet sich an die örtliche Gemeinde von Korinth. Er behandelt ganz viele lokale, örtliche Probleme. Aber diese Belehrungen sollten nicht nur für Korinth sein, sondern Gott wollte, dass alle Gemeinden weltweit davon lernen. Und darum wurde der 1. Korintherbrief uns eben erhalten im Wort Gottes. Und er sagt also nach Korinth, aber er richtet sich auch an alle Gläubigen, alle Heiligen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Anstelle zu sagen, an jede Gemeinde, örtliche Gemeinde, sagt er, die an jedem Ort den Namen des Herrn anrufen. Und übrigens, mit Herrn ist hier gemeint? Jesus. Ja, der Sohn. Ja, dort in Johannes 17 spricht der Herr Jesus von den späteren Generationen, genau. Aber hier sagt Paulus eben, dass dieser Brief an alle Ortsgemeinden gerichtet ist. Und zwar eben typisch ist, sie rufen den Namen unseres Herrn Jesus Christus an. Und das ist der Ausdruck für beten. Ja? Das kommt zum allerersten Mal in der Bibel vor, in 1. Mose 4 am Schluss. Die Menschen haben gemerkt, wir haben ein Problem mit der Sünde. Seth und seine Frau, sie geben ihrem Kind, diesem lieblichen Kind, das noch nie ein böses Wort gesagt hatte, den Namen Enosh. Und das heißt böser, sündiger Mensch. Weil sie wussten, es wird nicht besser sein als bei uns. Wir haben diese sündige Natur von Adam geerbt. Und das geht jetzt durch die Generationen hindurch. Und dann steht dort, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Gott anrufen um Hilfe, dass er uns hilft in unserem Problem der Sünde. Und nun, wie gesagt, die Gemeinden, die sind charakterisiert dadurch, dass sie den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. Und warum betone ich das so? Weil es Leute gibt, die sagen, man solle eigentlich nur zum Vater beten, nicht zum Sohn. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben eine ganze Reihe von Stellen im Neuen Testament, wo zu dem Herrn Jesus gebetet wird. Zum Vater, natürlich, ist klar. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Matthäus 6. Klar, das Beten zum Vater. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Und so weiter und so fort. Aber viele Stellen, wo der Herr Jesus angerufen wird, und in Offenbarung 5 wird er auch angebetet. Ich war im Himmel, die 24 Ältesten fallen nieder vor dem Lamm und beten, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Du bist geschlachtet worden, hast uns erkauft und so weiter. Also beten und Anbetung. 1, 5b, dem, der uns liebt und uns gewaschen hat von unseren Sünden. Das ist auch Anbetung zum Sohn. Und warum sage ich das? Vielleicht haben wir das Problem in Europa weniger, aber wer in Amerika die Gemeinde besucht hat, stellt vielleicht fest, es beten praktisch alle nur zum Vater. Heavenly Father, Heavenly Father. Überall, kaum wird man Gebete finden zum Sohn. Und das überrascht, nicht wahr? Und das ist zwar in Amerika anders, in den Brüdergemeinden, dort ist es klar, die beten auch Lord Jesus, sehr, sehr üblich. Aber irgendwie hat sich das in Amerika so eingebürgert und die würden dann nicht sagen, ja, zum Sohn darf man nicht beten. Aber es gibt solche, die das sagen. Ich sage jetzt keinen Namen. Aber das wurde dann zum Beispiel auch exportiert nach Europa, diese Ansicht. Aber sie ist nicht biblisch. Also wir sehen das hier ganz klar. Ja? Ja. Ja. Genau, Apostelgeschichte 7. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Genau. Also, beten zum Sohn. Und ich habe gesagt, es gäbe noch viel mehr Stellen. Aber ich wollte das jetzt einfach erwähnen. Und es ist so, in der Bibel lernt man beten. Wie beten? Im Alten und im Neuen Testament. Und wir finden das Gebet zum Vater, das Gebet zum Sohn, aber effektiv kein einziges Gebet zu dem Heiligen Geist. Obwohl der Heilige Geist ist Gott, wie der Vater, wie der Sohn. Allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Aber es ist so, dass eben Epheser 6, Vers 18 und Judas, Vers 20 uns zeigen, dass wir beten sollen im Geist. Diese Dativkonstruktion im Griechischen bedeutet in der Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist gibt uns die Fähigkeit, zum Vater und zum Sohn frei zu beten. Und darum, das ist biblisch. Das Problem hat man auch in messianischen Gemeinden in Israel. Und wenn man hört in den Gemeinden beten, Avinu, Sheba Shamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln, unser Vater und zum Sohn. Ja, ich habe dann schon gebetet. Also, na Yeshua, nach Modim Lacha und so weiter, zu dem Herrn Jesus. Und aber man muss es ihnen beibringen und das ist wahrscheinlich der Einfluss von Amerika. Ich meine, wenn man andere hört beten, das prägt. Und das kann eben sogar nationenübergreifend kann das wirken. Und gerade messianische Gemeinden in Israel sind sehr stark von Amerika hier orientiert und beeinflusst. Aber gut, das wollte ich nur so als hoffentlich nützlichen Exkurs so einbringen, weil wir hier lesen, der Altar von Abraham und er ruft den Namen des Herrn an. Und dann lesen wir Vers 9 und 10.
Dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land.
Abraham, zieht weiter im Land herum, im Bewusstsein, Gott hat mir dieses Land zugesagt. Und ich bin so dankbar dafür. Zwei Altäre. Und dann wird es richtig schwierig. Eine Hungersnot. An dem Ort, wo Gott ihn haben will, haben wollte, da wird es schwierig. Und das kann also auch in unserem Leben so sein, dass es an dem Ort, wo Gott uns haben will, schwierig wird. Also das heißt nicht, wir sind am richtigen Ort, es gibt keine Probleme. Man kann am richtigen Ort sein und es gibt große Probleme. Aber dann müsste man sich fragen, Herr, was bedeutet dieses Problem? Und wir sehen hier nicht, dass Abraham gefragt hat. Sondern hat sich gesagt, wenn es hier Probleme gibt, dann gehe ich woanders hin. Und so geht es oft so in örtlichen Gemeinden. Es gibt Schwierigkeiten und dann sagen gewisse, tschüss, ihr habt mich zum letzten Mal gesehen. Die sagen das nicht genau so, aber das bedeutet es dann, ja? Und weg sind sie. Aber Abraham geht. Und geografisch geht das hinab von Kanaan nach Ägypten. Wir werden gleich sehen, das ging auch geistig abwärts. Also einfach davonlaufen, ohne den Herrn zu fragen. Er hätte fragen können, Herr, was möchtest du sagen mit dieser Hungersnot? Und wir wissen genau, was hätte der Herr ihm gesagt? Ja, wir wissen es doch. Aber das sieht man ja, er baut einen Altar, gerade vorhin, er hat es nicht vergessen. Wo?
Weil der Lot mitnahm.
Ja, Lot war ihm noch dabei. Lot, er hat sich noch nicht von Lot getrennt. Und darum will Gott dadurch zu ihm sprechen. Aber anstatt das zu fragen oder etwas da zu ändern, er geht nach Ägypten hinab. Die Hungersnot war schwer im Land. Das war also keine kleine Sache. Das lässt uns schon denken an eine spätere Hungersnot, die kommen sollte, über die Familie von Jakob. Aber im Weiteren, Vers 11.
Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarai, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht, um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt.
Jetzt sind die also von dem Land Kanaan durch die Negev-Wüste gereist, durch die Sinai-Wüste bis nach Ägypten. Und das ist wirklich ein gefährlicher Weg. Ich habe einen Mann gekannt namens Nofel aus einer arabischen Versammlung, die ich oft besucht habe in Kfar Yassif im Norden von Israel. Und dieser alte Bruder Nofel, der hatte sich, der war aufgewachsen in Syrien in einer drusischen Familie. Und dann später ging er eben da südlicher und er hatte den Wunsch, ein glückliches Leben führen zu können. Und zwar in Europa. Schon damals. Nach Europa gehen. Und dann, das war so in den 40er Jahren, und er hat sich überlegt, ich gehe da runter durch die Wüste Sinai nach Ägypten und dann Nordafrika weiter bis dort, wo es ganz eng wird, rüber nach Spanien und so nach Europa. Also er ging durch das Gebiet, damals nannte man das Palästina, ich glaube den Staat Israel noch nicht, und dann ging er mit zwei anderen durch die Sinai-Wüste, die sind beide gestorben. Ich will nur sagen, wie gefährlich das ist. Sind beide umgekommen, das geht nicht einfach so locker vom Hocker. Dann kommt er nach Ägypten und dort sind die Alliierten, die Engländer, und sagen, du kannst nicht weitergehen, das ist Weltkrieg. Er wusste nicht, dass Weltkrieg ist. Völlig ungebildet aufgewachsen. Und dann sagt er sich, ja, dann mache ich den Umweg. Wollte er nach Süden runterstechen, nach Schwarzafrika. Und dann so rüber, er wollte nach Gibraltar. Ja, und dann ist er dort irgendwo hingekommen. Niemand von den Brüdern da in Kwayasif wusste, wo er hingekommen ist. Er konnte das nicht sagen. Irgendwo in Afrika. Und da war gerade Regenzeit. Und Nofel sagte sich, was mache ich da den ganzen Tag? Ich gehe auf den Markt und kaufe mir ein Buch. Er hat sich eine Bibel gekauft. Der kommt zum Glauben. Und dann geht er zurück, wieder nach Ägypten und schließlich wieder nach Palästina. Und dort entstand dann eben später diese Gemeinde von Kfar-Yassif. Eine blühende, schöne Brüdergemeinde, wo er eine wichtige Rolle spielte. Und zwar einfach hat er ein Herzen, Menschen zu gewinnen. Der ging in den vergangenen Jahren, jetzt ist er verstorben. Aber sein Schwiegersohn ist einer meiner ganz guten Freunde in Israel. Und er ging also immer wieder mit dem Taxi runter nach Gaza. Der hat nicht in den Straßen von Gaza gepredigt, aber der ging in die Privathäuser und hat das Evangelium in Gaza verkündigt. Ja, also warum habe ich diesen kleinen Exkurs gemacht? Eben um zu zeigen, wie gefährlich das war, was Abraham und Sarah gemacht haben. Da durch die Sinai-Wüste, ohne Beduinenführer, die sich da wirklich genau auskennen, kommt er nach Ägypten. Nun, auf dem Weg ist er sich klar, das ist eine gefährliche Sache. Meine Frau ist so schön. Das könnte sein, die legen mich um, damit man diese Frau haben kann. Wie alt war sie damals?
70?
Nein, er war ja 75, nicht wahr? Da war sie 65. Sie war 10 Jahre jünger als er. Das ergibt sich durch die biblische Chronologie. 10 Jahre jünger, ja, eine schöne Ehe. 10 Jahre jünger und mit 65 war sie so schön, dass er Angst haben musste um sie. Auch die Rabbiner preisen die Schönheit Sarahs. Das muss ein Phänomen gewesen sein. Und gerade Sarah wird erwähnt von Petrus in 1. Petrus 3, wenn es geht um aufwendigen Schmuck und so. Und da wird Sarah als gottesfürchtige Frau erwähnt. Ihre Schönheit kam von innen heraus. Und das wurde nicht durch viel Gold und so überdeckt. Es ist nicht ein Verbot für Schmuck in 1. Petrus 3, aber es ist eine Warnung vor dem Übermaß, dass das nicht den Schmuck ausmacht, sondern der Schmuck muss der innere Schmuck sein und dann wird Sarah erwähnt. Und das kam aus ihrem Glauben heraus, hatte die so eine Ausstrahlung. Und er wusste, du bist schön von Aussehen. Also sag den Leuten, du bist meine Schwester. Und das stimmte ja. Denn damals waren so nahe Ehen noch möglich. Erst ab dem Auszug aus Ägypten, 3. Mose 18, werden die nahen Ehen ganz klar ausgeschlossen. Aber sie war nach 1. Mose 20, Vers 12, seine Halbschwester. Und jetzt sagt er, sage ihnen, du bist meine Schwester. Warum? Ja, damit die Leute denken, in dem Fall nicht seine Ehefrau. Aber das war gelogen mit einem wahren Satz. Man kann lügen, indem man zwar die Wahrheit sagt, aber es ist doch gelogen. Und zwar, weil die Zielrichtung war ganz klar. Wir sagen das so, oder du sagst das so, damit sie meinen. Wir müssen nicht allen Leuten alles sagen. Also ich bin für meinen Teil sehr diplomatisch. Ich sage nicht alles. Das müssen wir auch gar nicht. Wir müssen auch Vertrauen haben zu Menschen, da wo wir viel sagen. Und es ist ja so, die Geschwister, die früher Bibeln in die Sowjetunion brachten, wenn die am Zoll ankamen, das war ein kritischer Moment. Und dann der Zöllner sagte, haben Sie Bibeln dabei? Sehen Sie nach. Da geht er und sieht nach und er macht den Menü nicht auf und findet keine Bibeln. Aber hätte er gesagt, nein, wir nehmen doch keine Bibel mit. Das geht gar nicht. Aber er muss dem Zöllner nicht sagen, wir haben Bibeln dabei, weil Gottes Plan ist, die Bibel für alle Völker. Und Apostelgeschichte 4 und 5 sagt, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Also, das war richtig, Bibeln in die Sowjetunion zu bringen, aber nicht den Zöllner anlügen. Und da braucht es Weisheit, wie man in schwierigen Situationen umgeht. Wir müssen nicht dem Zöllner alles sagen, was er nicht wissen muss. Wir müssen uns an die Gesetze halten, macht Römer 13 ganz klar. Aber es gibt so einzelne Ausnahmen, wie Bibeln rüberbringen in ein Land, das Bibeln verbietet. Also, aber das war gelogen mit der Wahrheit. Und was geschieht dann? Bitte noch Vers 14.
Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war.
Wie bitte? Das geht gar nicht. Merkt man etwas? Ja, Jeanette sagt es. In Ägypten sehen sie, dass die Frau sehr schön ist. Und Abraham sagt nur schön. Das geht gar nicht. Die Männer müssen ihrer Frau sagen, dass sie sehr schön ist. Und immer wieder. Frauen sind so vergesslich. Und sogar die Frauen, die genau wissen, dass sie so schön sind, denen muss man es auch sagen. Weil wenn es dann irgendwie drauf ankommt, dann haben sie es doch irgendwie vergessen, dass man sie so oft gelobt hat. Ja, also traurig, wenn die anderen mehr sehen als der eigene Mann. Aber eben, ich sage mit 65. Und das gibt's auch heute noch. Also, jetzt Vers 15. Die Fürsten gehen zum Pharao und preisen diese Frau. Die machen ihm den Vorschlag, die musst du heiraten. Und dann wird Sarah abgeholt. Die kommen in den Palast des damaligen Pharao von Ägypten. Nummer eins der Welt damals. Und der liebe Bruder Abraham bekommt ganz viele Hochzeitsgeschenke. Kleinvieh, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Eselinnen, Kamele. Und merken wir, was das für ein satanischer Anschlag war. Gott hatte Abraham verheißen, in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Warum? Weil aus dieser Ehe von Abraham und Sarah sollte der Erlöser kommen. Und bevor Isaak für diese Linie geboren wird, das sollte ja erst 25 Jahre später kommen. Abraham wird noch auf die Probe gestellt und Sarah auch. Aber versucht der Satan, diesen Plan Gottes zu zerstören, indem der Pharao von Ägypten, dieser Götzendiener, dass er Sarah nimmt und der Plan Gottes wird zerstört. Und Abraham schützt seine Frau nicht und sag, du bist meine Schwester, da bleibe ich am Leben. Nun, er bekommt viele Hochzeitsgeschenke, aber dann Vers 17, darum greift Gott ein. Der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrahams. Sarais Willen der Frau Abrahams. Ja, also, es brechen Krankheiten aus. Und die Ägypter fragen sich, was ist los? Seitdem gibt es eine Katastrophe. Und da wird noch nachgefragt. Und Abraham und Sarah, die hatten ja noch viele Leute mit dabei. Nicht nur Lot, sondern die hatten auch viele Leute in Haran gewonnen, haben wir gelesen. Die Seelen, die sie in Haran gewonnen haben. Das war eine riesige Reisegesellschaft. Und da wurde offensichtlich nachgefragt. Und schließlich kommt es heraus, die Bibel ist ganz knapp in der Beschreibung. Nicht wahr? Es wird gesagt, die Plagen kommen und die Folge, Vers 18, nochmals, Christian.
Da ließ der Pharao Abraham rufen und sagte, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau. Nimm sie und geh. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, die geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte.
Ja, also der Pharao, der ist entsetzt, als er rauskommt. Das ist seine Ehefrau. Und wenn das seine Ehefrau ist, dann ist das nicht meine Frau. Aber der hat sie schon genommen. Also da wurde schon eine Ehe geschlossen, allerdings noch ohne Verkehr. Also wirklich im letzten Moment hat Gott eingegriffen mit diesen Plagen. Die Sache fliegt auf und er ist ihm sofort klar, diese Ehe ist illegal. Die ist zu annullieren. Das geht gar nicht. Der ist ja verheiratet. Und für den Pharao ist es klar, das geht nicht. Sieht man, diese ägyptische Kultur damals, schon tief im Götzendienst mit diesen ägyptischen Göttern, mit typischerweise Tierköpfen und menschlichen Leibern. Aber die Moral war so, das ist ganz klar. Dann ist das seine Frau und die gehört nicht mir. Diese illegal geschlossene Ehe wird annulliert, die ist gar nicht gültig. Weder vor dem Staat noch vor Gott. Die Ehe mit Sarah, die ist gültig und bleibt gültig. Und er sagt ihm, warum? Welche Schande! Gott hat Abraham aus Ur und Chaldäa hinausgeführt, um ein Zeugnis für den einen wahren Gott zu werden in Kanaan. Und dann geht er eben an den falschen Ort und es geht alles schief. Und die Götzendiener müssen ihm erklären, was sich gehört. Schon eindrücklich, nicht wahr? Und Abraham geht wieder zurück. Dann sieht er, das ist nicht der Weg, nicht die Lösung. Er geht zurück. Aber der Pharao ist sowas von galant. Der schickt sogar noch eine Delegation mit, nicht wahr? Und der Pharao entbot seinetwegen Männer und sie geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Mit Militärschutz geht er zurück Richtung Kanaan. Sensationell. Aber diese Kette, die hier begonnen hat, die wird weitergehen in den kommenden Kapiteln. Das wird alles Folgen haben. Zum Beispiel unter diesen, auf Schweizerdeutsch sagen wir Mitbringsel. Was ist das richtige hochdeutsche Wort für Mitbringsel? Das ist auch in Deutsch, das ist inzwischen Hochdeutsch. Wirklich? Also nicht nur Dialekt, sondern, vielen Dank, also du kannst ja Deutsch. Und, also, danke, jedes Mal habe ich ein Problem mit dem Wort Mitbringsel, ich weiß kein besseres. Aber er bekam ja Kleinvieh, Rinder, Esel, Knechte und Mägde. Und eine dieser Mägde hieß Hagar. Später wird er Hagar heiraten, obwohl er mit Sarah immer noch verheiratet war. Ich war später, stirbt Sarah. Und noch später heiratet Abraham dann Keturah. Da war er verwitwet. Und das war was anderes. Aber zu Lebzeiten hat er Hagar geheiratet, weil er meinte, wir müssen die Verheißung Gottes ein bisschen anders ausführen, als wie Gott das gemeint hat. Und das war eine Folge davon. Und das geht so weiter. Von Hagar kommt Ismael und von Ismael der Islam und vom Islam dieser Hass gegen Juden und das ganze Chaos im Nahen Osten, das die ganze Welt bedroht. Das hängt damit zusammen. Merkt man diese Verkettung über 4000 Jahre. Aber über das mehr in den nächsten Bibelklassen. Weil es gibt noch viele, viele kleine Ketten da drin. Wirklich spannend. Also, kommt wieder.